herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Ich bin der Daniel und das folgende ist ein Mitschnitt von der HeinzCon 2021. Freundlicherweise wurden wir vom Uhrwerk Verlag eingeladen, auf der Con mitzumachen. Und das ist natürlich eine super Sache. Und es gab auch einige Workshops, an denen wir teilgenommen haben. Unter anderem hat hier Felix einen Workshop rund um den Hexcrawl organisiert. Ich bin in dem Workshop nicht dabei, aber ab und an hört man mich unter meinem Pseudonym einige Fragen stellen. Das Gespräch findet also zwischen Moritz, Andreas und Felix statt und ich bin sehr froh, dass wir das aufzeichnen konnten, denn so können auch alle Leute sich den Workshop anhören, die auf der Con selbst keine Zeit hatten reinzuschauen, da sie vielleicht in der Spielrunde waren oder einfach das Ganze verpasst haben. Hier ist das Ganze nun in voller Länge und ich bin gespannt, was Felix zu sagen hat.
Und ich sage herzlich willkommen zu unserem Workshop zum Thema Hexcrawls hier auf der HeinzConline 2021. In bester Manier stelle ich erstmal meine beiden Mitstreiter hier vor. Da ist einmal der Andreas. Sag hallo, Andreas.
Hallo, Andreas. Ja, alter Witz. Ich
weiß. Sehr gut. Ja. Muss immer sein. Und wir haben Moritz dabei. Hallo, Moritz.
Ich tue es nicht. Ich sag nur hallo. Ich bin Profi.
Super, das wusste ich.
Hat sich nicht aus Glatteis führen lassen. Ja, und ich bin der Felix. Ich bin in erster Linie hier, um den Chat abzulesen und mir ein paar Weisheiten anzuhören. Denn meine Erfahrungen mit Hexcrawls, da würde ich mal viel Geld drauf wetten, sind geringer als die von Andreas und Moritz. Die haben da wahrscheinlich etwas mehr beizusteuern. Aber ich werde zumindest so ein paar Erfahrungen und Tipps versuchen einzustreuen. Wie gerade schon mal gesagt, wenn ihr zwischendurch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, ich habe hier den Textchat im Blick, haut das einfach raus. Sollte ich mal nicht direkt drauf eingehen, wundert euch nicht, dann streue ich es irgendwann später ein. Und allerschlimmsten Fall stellt ihr eine Frage zweimal, dann wird sie mir wohl auffallen. Ja, und damit können wir eigentlich auch schon direkt einsteigen in das Thema Hexcrawl, beziehungsweise jede Menge Sechsecke. Denn am Ende ist das ein Hexcrawl, oder? Was würdet ihr sagen?
Ja, nein.
Jetzt habe ich euch beide
angesprochen. Genau, das ist ja ganz, ganz schlecht. Nee, der Hexcrawl ist ja das, was wir hinterher draus machen. Die Hexe als solche, sag ich jetzt einfach mal, sind ja eher langweilig. Das ist ja sehr viel Zufall und sehr viel Brettspiel oder sagen wir mal Brett vor uns durch die Hexe. Und das, was wir dann hinterher draus machen, ist dann der coole Kram, nämlich der Hexcrawl. Oder Moritz, was sagst du? Also du hast sicherlich mehr gespielt als ich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 3 gespielt oder so. Und ich erinnere mich genau an einen und der war ein totales Fiasko. Da war ich aber irgendwie auch 19 oder so. Da erzähle ich dann gleich von. Aber wie ist es dann bei dir?
In der Tat habe ich die schon immer gespielt. Also schon immer, sagen wir, Mitte der 80er. Weil ja direkt da ein, zwei gute für D&D rauskamen. Und ja, aber wie du sagst, im Prinzip ist es ja die Geschichte, die am Schluss hinten rauskommt. Und ich glaube, wenn ich mir das kleine Vorbereitungsskript ansehe, da werden wir später auch noch zukommen, dass halt dabei eine coole Story mit abgefahrenem Kram entsteht, der sowohl Spielleitung als auch SpielerInnen überrascht zwischendurch.
Würde ich so unterschreiben. Tatsächlich, ihr habt auch meine Fangfrage natürlich genauso aufgenommen, wie ich das erwartet habe. Bloße Sechsecke sind das nicht, sondern da steckt ein bisschen mehr drin. Und Andreas, du hast auch gerade schon was angesprochen, was ich für den Einstieg eigentlich ganz schön finde. Du hast schon erzählt, was du so an Hexcrawls gespielt hast und was für positive, es war, glaube ich, eher eine negative Erinnerung, die dir geblieben ist. Magst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Teil es mit uns, das hilft vielleicht.
Das hilft bestimmt so. Also das war, wie gesagt, in der Anfangszeit irgendwie, das war wahrscheinlich so das dritte, vierte Abenteuer, halt Insel des Schreckens damals, ne, als die blaue D&D-Box dann rauskam. Und ich glaube, das Ding lag sogar mit drin. Und das ist ja quasi King Kong der Hexcrawl. Ne? Also wir haben so eine Insel, die Insel des Schreckens halt die namensgebende. Wir haben an Südspitze haben wir so ein Dorf von so einem Stamm, der sich hinter einer großen Mauer versteckt hat, um sich vor dem Dschungel zu schützen und den Sauriern, die da unter anderem sind. Und dann soll man von da aus, beziehungsweise man soll diese Insel erkunden. Ne? Das Abenteuer, das ist bestimmt auch das, was Moritz da mehrere Male gespielt hat. Das ist schon sehr geschickt gemacht gewesen. Das war das erste seiner Zeit. Und es wurde eine Karte mitgeliefert, die also nur die Umrisse der Insel gezeigt hat und immer die äußeren Hexfelder. Und dann konnten die Spieler, genau, perfekt. Und die Spieler konnten in Weiß dann da, das, also da in den weißen Hexen dann eintragen, was die da für Landschaft gefunden haben. War natürlich sehr viel Dschungel. Da standen noch einige Tipps drin und mein Hauptfehler war, dass ich mich an die Tipps einfach nicht gehalten habe. Ne? Ich war war halt noch nicht so lang dabei und ich war auch, glaube ich, eher so ein mittelguter bis weniger guter Spielleiter. Und die ganzen Tipps, die da drin standen, sowas wie plant die Expedition, legt Wert drauf, dass Nahrungsmittel und so weiter, dass darüber auch Buch geführt wird, würfelt, ob man sich verläuft, so dieses ganze Erzählerische, was eigentlich sein sollte, das fand ich alles langweilig, weil wir Buchführung doof fanden. Und deswegen sind wir effektiv die Hexfelder abgelatscht. So, also die Spieler haben das gemacht. Ne? Ich habe das als Spielleiter nicht richtig vermittelt. Die Spieler hatten keine, also wussten auch nicht so richtig, was sie sollten. Und dann haben wir Hexfelder abgelatscht, zufällige Begegnungen ausgewürfelt und die dann bekämpft. Und da Kampf auch die einzige Option war. War das maßlos langweilig, weil keine Ahnung hatte, wie finden wir denn jetzt das coole Plateau, was eigentlich in der Mitte ist. Da müssen wir uns ja erstmal, wenn wir das so ablatschen alles, müssen wir uns durch hunderte von Hexfeldern und Zufallswürfeln durcharbeiten. Ja. Entsprechend langweilig war es. Also wir haben halt da ein Brettspiel draus gemacht und haben die Story, die wir hätten erzählen sollen, weggelassen. Das ist mein Haupttipp. Tut das nicht. Wie war da noch zu wissen? Das ist, da kann man sich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, mit dieser Idee. Aber ja, das ist so meine Haupterinnerung an Hexcrawls. Heutzutage würde ich es anders machen.
Okay. Moritz, kannst du bessere Erinnerungen beisteuern?
Ich war wahrscheinlich ein genauso schlechter Spielleiter damals, aber das hat keinen gestört. Nein, also ich habe auch wirklich 85 wird das gewesen sein, mit der Insel der Schrecken angefangen. Und ich weiß gar nicht, was du gegen eine Insel mit einem Hochplateau mit Dinosauriern in der Mitte haben kannst. Da gibt es überhaupt keine Chance, das nicht Weltklasse zu werden. Nein, in der Tat ist es, ich habe das bestimmt 3, 4, 5 Mal im Laufe der Jahre geleitet. Und das Abenteuer ist natürlich, das hat jetzt 32 Seiten. Und das ist im Prinzip eine riesige, gigantische Kampagne. Und wenn man da vorher als Spielleitung ein bisschen Arbeit reinsteckt und das Ganze noch ein bisschen verbindet und vielleicht mit diesem Stamm ein bisschen zusammenarbeitet und schaut, was es für Gerüchte geben könnte und was einen da alles erwarten mag, und dann vielleicht noch die Zufallstabellen so anpasst, dass die auf Dinge, die in der Nachbarschaft liegen, schon mal so ein bisschen hinweisen, dann kann das ein wirklich sehr lohnendes Teil werden. Also damit habe ich angefangen. Es gab aber, ich würde historisch nicht ausgreifen wollen, dass im Prinzip die Basisabenteuer für D&D Dungeon Crawls waren und dann für das Expertenset, also die blaue Box, die Andreas eben schon erwähnt hat, das war dann im Prinzip Stadt und Erkundung. Und bei diesen E-Abenteuern auf Deutsch für Experten, da gab es dann noch den Herrn der Wüstensöhne. Und das war die Vorbereitung, der Aufgalopp für den grandiosen Tempel des Todes. Und der Herr der Wüstensöhne ist auch eine reine Hexkampagne, wo ich durch eine Wüste und dann durch einen Pass und dann durch einen Sumpf und so kommen muss, um anschließend zu diesem Tempel des Todes zu kommen. Das ist, glaube ich, insgesamt eines meiner ganz sicher Top 3 Abenteuer, diese beiden zusammen, die ich jemals überhaupt gespielt habe. Und auch da entsteht einfach Geschichte, während ich mich durch diese Hexe fräse. Aber da werden wir später bei den Tipps ganz sicher noch zu kommen, was man da optimieren kann insgesamt für alle Seiten.
Ja, genau. Das,
ja, das denke ich auch.
Kann ich vielleicht noch hinzufügen. Ich habe auch das Dorf weggelassen. Also das war auch sowas. Die sind da halt angekommen, dann haben die gesagt, ja, Leute, da ist ein Dorf und die sagen euch, da ist die Mauer. Und dann sagten alle, ja, dann gehen wir nochmal in den Dschungel. Und das war halt unser Dorf. Das heißt also, alles, was da an Rollenspiel und was wir ja heutzutage gerne haben, so Charakterspiel und diese ganzen an Storyaufbau, an Leute kennenlernen und so weiter, alles, was irgendwie angedeutet wurde, haben wir alles weggelassen. Und das ist keine gute Idee. Das ist aber sehr leicht bei einem Hexcrawl. Also deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen. Ich glaube, die meisten Leute, die sagen, Hexcrawls ist das Dämlichste, was es gibt, das sind eben genau die sich nur diese Tabellen und die Hexe angucken und nicht auf die Idee kommen, dass sich da eine Story von alleine draus ergibt, wenn man danach sucht.
Das ist interessant. Das ist tatsächlich eine Überleitung jetzt zu meinen recht aktuellen Erfahrungen mit, ich will mal in Anführungszeichen sagen, Hexcrawl. Da ich momentan eine pandemiebedingt auf Eis gelegte Kampagne Mutantia Null leite, was zugegeben keine Sechsecke hat, sondern es sind quadratische Felder auf der Karte. Ich würde aber sagen, es hat durchaus eine Menge Elemente, die Hexcrawls ausmachen. Und ganz wichtig, Mutantia Null geht halt immer davon aus, dass es eben das Dorf gibt, die Siedlung, die aber auch die Heimat der Charaktere ist, also wo sie aufgewachsen sind und die sie halt auch im Laufe des Spiels immer weiter ausbauen. Und um die zu retten und auszubauen, muss man eben nach draußen gehen und die Umgebung erkunden. Das heißt, ich habe da tatsächlich bisher eine weitaus positivere Erfahrung mit einer solchen Art von Kampagne gemacht. Die ist halt noch nicht zu Ende, deswegen, ich hoffe mal, dass es so bleibt, wenn wir die immer wieder spielen können. Aber da ist nämlich genau das, dass wir ein Dorf haben, das für alle Charaktere von Bedeutung ist und in dem zwischendurch sehr viel Interaktion stattfindet. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Element bei uns. Das würde ich nicht missen wollen.
Ich muss noch vielleicht ergänzen, das hört sich jetzt bei Andreas und bei mir so an, wie alte Männer erzählen aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe natürlich nicht nur 1985 mal die Insel Erschrecken oder so gespielt, sondern das zieht sich so durch meine ganze Rollenspielkarriere. Also die kompletten mittleren 90er Jahre bis Ende der 90er haben wir im Studium eine riesige Dark Sun-Kampagne gespielt, wo ich versucht habe, wirklich, Dark Sun ist ja diese fürchterliche Wüstenwelt, die immer mehr zerstört wird durch Magie und die bösen Drachenherrscher und so. Und es gibt unfassbar viel Quellenmaterial und Romane dazu. Und ich habe das alles in eine große Hex-Sandbox verwoben, beziehungsweise versucht. Das ist mir bestimmt nicht an allen Stellen gelungen. Aber wir haben das immer weiter durchgezogen. Also das Hex-Kampagnen sind nicht nur irgendwie meine Vergangenheit, sondern da habe ich auch jetzt noch mit zu tun.
Ich sehe schon, wir haben eine erste Frage im Chat und die kommt von Dr. Clownerie. Da wird gefragt, wie wir uns denn als Spielleitung gut auf einen Hexcrawl vorbereiten. Da möchte das jemand, dass wir von den Anekdoten jetzt mal zu praktischen Tipps kommen, mit denen man auch was anfangen kann. Ich würde das auch direkt als Überleitung nutzen und würde sagen, gehen wir mal so ein bisschen hier ans Eingemachte. Was tue ich als Spielleiter, damit mein Hexcrawl besser läuft als die Erfahrung, die uns Andreas eben geschildert hat, sondern dass da am Ende alle sagen, das war eine super Kampagne, daran erinnern wir uns noch in Jahren auf positive Art und Weise.
Da darf ich ganz kurz moderierend eingreifen. Spree Piranha hat den Ton noch an. Ich höre den ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, wie es sonst ist.
Das wird anscheinend gerade nicht bemerkt. Nee.
Ah, doch, jetzt hat es. Sehr gut. Oder eher. Genau, perfekt. Ja, Moritz, fang du doch mal an.
Ah, super. Danke. Du bist ein Freund.
Ja.
Nein, ich würde drei kleine Sachen erstmal sagen und dann kannst du ja vielleicht drauf aufbauen. Zum einen finde ich ganz wichtig, dass man nicht selber als Spielleitung den Überblick verlieren darf. Deswegen würde ich erstmal klein entwerfen. Also wirklich ein begrenztes Gebiet, in dem dann auch agiert werden kann. Und das kann man dann ja immer weiter ausbauen in alle Richtungen, wenn man merkt, da geht's hin. Natürlich habe ich, wenn ich so eine Kampagne selber starte, mir schon mal Gedanken gemacht, da ist das, da ist das, da ist es. Aber im Prinzip reichen vielleicht erstmal so 10x10 Hexfelder oder so. Das ist ja auch schon jede Menge Arbeit, die zumindest grob auszustatten. Aber ich würde nicht direkt irgendwie groß anfangen. Ich würde hier direkt auf jeden Fall den von unten nach oben Ansatz wählen, anstatt den von oben nach unten, den ich sonst eigentlich auch ganz gerne mag. Dann unbedingt mit Zufallstabellen arbeiten, um die Welt halt wirklich so darzustellen, wie man sie sich vorstellt. Und wie ich eben schon sagte, diese Zufallstabellen sind natürlich A, nicht nur Kämpfe, sondern B, weisen auch noch irgendwie auf die Umgebung hin. Also wenn ich irgendwo einen Echsenmenschenstamm habe, fällt mir gerade aus einem konkreten Beispiel ein, was ich gerade geschrieben habe, dann können ruhig in den Zufallsbegegnungen der Regionen außenrum Begegnungen mit Echsenmenschen, was weiß ich, die sind vielleicht gerade auf Kriegszug oder das ist eine Jagdgruppe oder das ist eine Parlamentärstruppe, die irgendwie Kontakt zu anderen Stämmen sucht. Also auf jeden Fall unbedingt irgendwie die Welt in Zufallstabellen so verpacken, dass ich die habe, dass sie für mich als Spielleiter greifbar ist und dadurch auch für die SpielerInnen greifbar wird. Und mein dritter kleiner Tipp ist, Mysterien einbauen. Und wenn ich mir erstmal nur aufschreibe, da steht ein komischer hoher Stein in meine Zufallstabelle oder in das Hex, das wird sich irgendwie entwickeln. Also mir wird das einfallen, den SpielerInnen wird was einfallen. Aber so geheimnisvolle kleine Elemente sind immer cool. So, das waren erstmal so drei kleine. Vielleicht können wir gleich noch ins Größere gehen. Aber Andreas, was sagst du dazu?
Genau, also ich würde jetzt einfach mal aufgreifen, wenn man einen fertigen Hexcrawl hat und den vorbereiten will, dann ist ja häufig, sind die Sachen ja schon da. Ne? Wir haben meistens schon mal eine Karte. Auf der Karte sind Dinge oder Orte oder Besonderheiten oder Leute oder was auch immer. Und die Zufallsbegegnungstabellen sind auch normalerweise schon da. Also bei Insel der Schrecken war das ja alles da. Beim Panik auf dem Purpurplaneten, ein Beispiel, was ich gerade sehr gut im Kopf habe, weil wir dran arbeiten. Da ist das ja auch alles schon. Wir haben diese große Karte mit den von dem Plateau, mit den Hexfeldern und wir haben die ganzen Mysterien, die da schon drin sind. Bei hier Verbotene Lande, um noch ein aktuelles Beispiel zu nehmen, worüber sich der Uhrwerk Verlag dann wieder freut, da stehen ja auch schon diverse Sachen drin, beziehungsweise wir verteilen dann ja die speziellen Orte auf der Karte während des Spiels. Und da würde ich vorbereiten, dass ich A, die Zufallstabellen mal checke, ob ich sie nicht anpasse an das, was ich mir vorstelle, und dass ich quasi so ein bisschen den Story-Detektor spiele und mal gucke, wie ich Hinweise lege auf Dinge, die zu einer Story führen können, wenn die Spieler sie aufgreifen wollen. Also, bei der Insel des Schreckens ist in der Mitte ein Hochplateau und auf dem Hochplateau ist ein Dungeon und da sind die ganzen Schätze und da ist der ganze wichtige Kram. Das heißt, ich muss irgendwie Hinweise auf dieses Hochplateau verteilen, damit die Spieler eine Chance haben, das zu finden. Und dann kann ich halt überlegen, in der Zufallstabelle ist ein grüner Drache, das weiß ich zufällig noch, ne, der könnte, der muss die Leute ja nicht gleich fressen wollen, sondern der könnte ja vielleicht auch mal was erzählen. Können grüne Drachen bei D&D, Basic D&D reden, Moritz? Ich weiß es gerade
ja,
nicht.
Ja,
ne? Doch, können die alle, ne? Ja, genau. Ne, dann könnte der was erzählen oder könnte Hinweise fallen lassen. Ich weiß, dass da irgendwo ein Dorf mit intelligenten Riesenspinnen ist. Die könnten auch irgendwas erzählen. Man könnte anderweitig die Leute in dem Dorf, von wo man die Expeditionen macht, die könnten Gerüchtetabelle haben, wo sowas aufgegriffen wird. Gegenstände davon könnten gefunden werden. Andere Expeditionen könnten tot aufgefunden werden oder letzte Überlebende und so weiter und so weiter. Dass man also da sich Gedanken macht, wie verwebe ich bestimmte Dinge. Und auch, was ich mir angucken würde, ist alles, was man von Weitem sieht. Wo sind Berge? Sehe ich das Hochplateau vielleicht schon von irgendeiner Stelle vom Dschungel aus? Ist natürlich schwierig, Dschungel ist dicht, aber kann man ja überlegen. Sehe ich vielleicht was vom Wasser aus? Was ist, wenn der Magier fliegt? Etc. Dass man so diese wichtigen Punkte sich vorher raussucht, dass man die auch einbringen kann. Und dass man dann auch, wenn irgendwo ein Dorf ist, sich dann bewusst macht, mindestens 2 Hexfelder davon entfernt, sollte ich einen Hinweis auf das Dorf legen. Leute, die davon fliehen, Spuren, keine Ahnung, abgeholzte Bäume, man weiß es nicht, irgendwie sowas. Das wäre so mein Hauptanliegen, wenn ich so einen Hexcrawl vorbereite.
Ja, da war jetzt doch schon einiges dabei. Tatsächlich die paar Dinge, die ich mir hier notiert habe, die sind auch größtenteils von euch schon genannt worden. Gerade der Punkt massiv Hinweise streuen, den Andreas jetzt eben schon genannt hat, den hätte ich auch noch mal ganz stark betont, damit die SpielerInnen wirklich auch informierte Entscheidungen treffen und nicht einfach ins Blaue drauf loslaufen. Was ich noch allen Spielleitern da als Tipp geben würde, das ist weniger eine Vorbereitungsarbeit, sondern eher so das eigene Mindset anzupassen. Man darf in dem Sinne keine Geschichte vorweg planen, So funktioniert das in einem Hexcrawl nicht. Die Geschichte ist tatsächlich das, was auf der Reise passiert. Die wird davon abhängen, was die Gruppe so tut. Ich kann also nicht, ich sag mal, so einen klassischen Dreiakter schreiben, was ja sowieso als Abenteuer meistens eher schlecht funktioniert. Aber in einem Hexcrawl wird das noch viel schlechter funktionieren, wenn ich mir eine große Dramaturgie überlege. Denn es kann sein, dass es in eine völlig andere Richtung gehen wird. Das ist der Reiz dieser Art von Abenteuer. Da kann ich schwerlich eine vorgefertigte Geschichte präsentieren, sondern die wird sich unterwegs ergeben.
Wobei ich mir natürlich so eine Art Handlungsbogen überlegen kann. Aber in einer Hexkampagne besteht immer die Chance, dass die Gruppe genau in die andere Richtung loszieht. Und dann muss ich mir halt im Vorhinein überlegen, was passiert mit meinem Handlungsbogen, wenn da niemand drauf Einfluss nimmt von Heldinnenseite. Dann ist vielleicht einfach die Stadt zerstört, wenn die beim nächsten Mal ankommen. Oder die zwei Königreiche haben sich zusammengeschlossen und intrigieren jetzt zusammen gegen die, mit denen die Gruppe verbündet ist. Ich finde das immer ganz schön, sowas im Hintergrund laufen zu haben. Auch da, wie Andreas und du eben gesagt habt, da müssen natürlich Hinweise gestreut werden, dass überhaupt die Gruppe weiß, dass da irgendwas existiert oder geschieht. Aber wenn sie nicht drauf eingeht, finde ich, geschieht es halt trotzdem. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht.
Genau, ich würde sagen, im platonischen Ideal des Hexcrawls sind immer drei Storylinien offen. Wir haben im Norden die Eishexe, wir haben im Süden den Fuchsbau, der ins Feenreich führt, und wir haben im Westen, keine Ahnung, den Nekromanten, der eine Armee aufbaut. Und das sind alles.
Ich schreibe schnell mit.
Und das sind halt Sachen, die weiterlaufen. Ne? Also ich mache mir Gedanken, okay, die Leute gehen dann zum Fuchsbau, dann kommen da die Feen eben nicht raus, sondern wir gehen rein und dann können die da sich umgucken, was ist, stellen dann vielleicht fest, dass eine Invasion geplant ist oder so. In die Ferne von für Beyond the Wall arbeitet mit den Bedrohungen, die immer näher kommen, wo die eine Bedrohung festlegen, und dann wird ein Stufenplan gemacht, wie sich die Bedrohung verschlimmert, wenn man nichts dagegen unternimmt. Und daraus ergibt sich dann die Geschichte. Und dann würde ich versuchen, dass da immer wenigstens 2-3 Bedrohungen laufen, die halt im Hintergrund weitergehen. Das wäre jetzt bei Insel des Schreckens, wäre das nicht so, weil wir halt einfach eine Insel haben, aber da kann man ja auch andere Sachen machen, was weitergeht. Ne? Das Dorf am Südzipfel kann sich ja durchaus verändern. Da können ja, keine Ahnung, bildet sich eine Strömung, die auf einmal was gegen Expeditionsschiffe hat, weil die dummerweise mal eins dazwischen hatten, was das Dorf überfallen hat. Und dann kommen die Charaktere wieder und kriegen auf den Kopf. Oder wie auch immer, ja, müssen sich halt anderweitig oder müssen irgendwie Fraktionen auflösen oder was auch immer. Das heißt, da kann man Sachen weiterbauen, und das kann auch durchaus Spaß machen, ne? Also das wäre so während des Spiels. Der Gedanke ist noch jung, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so formuliere, dass es wirklich funktioniert, aber ich glaube, während des Spiels muss der Spielleiter so ein bisschen, wie ich vorhin bei der Vorbereitung schon sagte, Story-Detektor spielen und muss das weitergeben. Also jedes Mal, wenn sich irgendwas andeutet, was zu einer Story führen könnte, dann sollte er das so weit aufgreifen und so in die Beschreibung einfließen lassen, dass die Spieler kapieren, dass sich hier irgendwas entwickelt. Und dann können die aufgreifen, was sie wollen, und damit kann man dann weiterarbeiten.
Da würde ich uneingeschränkt zustimmen. Tatsächlich, ich würde meinen Punkt auch präzisieren. Man darf sehr wohl Geschichten vorbereiten, sie müssen nur auch funktionieren, wenn die Charaktere sich nicht daran beteiligen. Ich sollte also keinen Weltuntergangsplot bauen, der darauf basiert, dass die Charaktere sich um dieses Problem jetzt kümmern müssen, sonst ist alles vorbei. Denn dann kann es gut passieren, dass genau das ignoriert wird, und dann steht man als Spielleiter mit einem Plot da, der so nicht mehr funktionieren wird. Aber klar, eine Welt, die sich neben den Aktionen der Charaktere weiterentwickelt und auch unabhängig von ihnen tatsächlich sich entwickelt, ist natürlich sehr reizvoll.
Wobei ich auch sowas richtig apokalyptisch Ende der Weltiges cool finde. Aber dann müssen halt zwei Sachen gegeben sein. Zum einen muss ich dann wirklich klar machen, wie wichtig das ist, darauf einzugehen. Und ich muss auf jeden Fall mir im Klaren sein, wenn sie nicht drauf eingehen, dann war's das halt. Dann ist diese Welt halt im Eimer, durch was auch immer passiert. Dann soll es halt geschehen. Dann muss ich da durch, dann muss die Gruppe da durch. Finde ich auch eine schöne Sache. Also so, man kann auch richtig epische Sachen spielen. Man kann dann natürlich auch damit rechnen, dass es einfach episch scheitert und wir die nächste Kampagne beginnen. Das ist halt so, das kann sein.
Genau. Also wie immer, das ist, kommt ja nun mal aus der Oldschool-Ecke, weil das nun mal ganz am Anfang erfunden wurde. Und wie immer, da ist die Hauptaufgabe des Spielleiters die Darstellung der Welt, die sich nun mal auch weiter dreht, wenn die Spieler nicht da sind. Und das ist also nicht, wir schreiben nicht Beowulf, wo wir einen Helden haben, der um den sich alles dreht, sondern wir haben die Welt und die Charaktere sind drin und die müssen dann halt irgendwas machen. Und wenn sie nichts machen, dreht sich die Welt weiter und wir müssen nur dafür sorgen, dass die Welt die Charaktere nicht in Ruhe lässt. Und alles andere ergibt sich dann daraus.
Ja, jetzt, ich sehe gerade, es gibt noch einen Kommentar. Die Folgen für die Charaktere sollen sichtbar und spürbar sein und auch schon zu erwarten sein, schreibt Moonmoss.
Ja.
Mit dem wunderbaren Satz, wenn ihr was getan hättet, ja, dann wäre da noch eine Stadt und kein Krater. Ich glaube, es gibt wenig schönere Momente, als wenn man als Spielleiter sowas sagen darf, oder?
Ich glaube, ich würde das eher still wirken lassen. Ich glaube, ich würde die dann vor dem rauchenden Krater stehen lassen und wenn ihnen dann 10 Sitzungen später einfällt, wir hätten ja diesen Orkstamm aufhalten können, ich würde still in mich hinein kichern und denken, oh, ein rauchender Krater. Scheiße.
Hauptsache, sie kriegen irgendwie, ja, Hauptsache, sie kriegen es irgendwann mit, ne? Ob das jetzt selbst herausgefunden, ein paar Spielabende später ist, mit so einem Aha-Moment. Ja, das ist sehr schön, das stimmt.
Ja, hier wird gerade noch geschrieben. Ich schaue mal gerade, ob das noch ein Kommentar zum Thema Spielleitung ist. Ansonsten denke ich, können wir gleich auch mal auf die andere Seite des Sichtschirms gehen und mal über die SpielerInnen sprechen. Wie die denn so einen Hexcrawl angehen können, damit der möglichst viel Spaß macht.
Genau, während geschrieben wird, habe ich noch eine Sache für den für Spielleiter oder Spielleiterin. Nämlich, das ist der ultimative Impro-Tipp im Rollenspiel sowieso, zuhören und aufgreifen. Die Spieler dürfen nicht ignoriert werden. Und die Ideen dürfen nicht ignoriert werden, sondern der Spielleiter hört am besten zu. Oder sollte die ganze Zeit zuhören und Ideen aufgreifen, die halt da sind. Es wird ja viel gesponnen am Tisch, ne? Das könnte das bedeuten oder was könnte denn hier sein oder wollen wir in die Richtung gehen oder wollen wir in die Richtung gehen, und da sind auch viele, werden auch viele Ideen fallen gelassen, und je mehr man davon aufgreifen kann, umso besser. Oder eben weiter Story Detector spielen und dann eben gucken, was sich aus den Ideen ergibt oder was sich daraus ergibt, wenn man die mit den eigenen Ideen verbindet.
Das, ich muss dann natürlich als Vertreter der reinen Oldschool dir vehement mit meinem Zweihänder in den Weg treten und sagen, Quatsch!
Blödsinn!
Ich mach hier die Welt und die Ideen von den verdammten SpielerInnen sind mir Wumpe. Die sollen damit, die Charaktere sitzen da drin und machen das, was in der Welt passiert. Nein, aber das ist natürlich, also die reine Idee ist ja wirklich, ich stelle die Welt zur Verfügung und tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber das spielt natürlich niemand so. Klar, ich greife auch Ideen auf. Aber ich versuche das sehr, sehr im Rahmen zu halten. Also ich versuche schon zu zeigen, hier, die Welt ist so. Und auch wenn eure Idee noch so cool ist und die gerade da jetzt nicht passt, dann ist es halt nicht so. Aber das ist definitiv eine Schule, die man super machen kann, die sich gut anbietet, gerade beim Hexcrawl.
Gut, dann will ich das vielleicht...
Perfekt.
Ich möchte es dann vielleicht auch ein bisschen angleichen, dass man nicht unbedingt nur Ideen aufgreifen und die umsetzen soll, sondern Ideen und Dialoge aufgreifen und die beschreibend einfließen lassen soll. Also wenn geplant wird, Mensch, könnte es nicht sein, dass der böse Nekromant im Osten eine Armee aufstellt und bla 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 bla, und das ist aber nicht so, dann sollten die Spieler das mitkriegen, dass das nicht so ist. Und zwar so rechtzeitig, dass sie nicht dann da hinkommen und einfach mega enttäuscht sind, weil sie sich die ganze Zeit da reingeredet haben, das muss da jetzt so sein, das hat bestimmt der Spielleiter so geplant oder die Spielleiterin, und dann kommen sie an, sind völlig enttäuscht, und das wollen wir natürlich nicht. Insofern einfach in die Beschreibung einfließen lassen, gegebenenfalls. Ne? Und absolut. Wenn mal was Cooles dabei ist, dann können wir das immer noch mitnehmen oder halt auch nicht.
Ja, jetzt haben wir auch tatsächlich noch eine Frage zum Thema Spielleitung, nämlich Prius Wult fragt, wie weit plant ihr denn circa im Voraus? Vorhin war ja 10x10 Felder zum Start im Gespräch. Wie macht ihr das in der Folge?
Das war nur mein Beispiel für das eigene Erstellen von so einer Hextroll-Sandbox. Wenn ich eine vorgefertigte habe, dann muss ich eigentlich fast gar nichts vorbereiten. Dann habe ich ja alles da. Dann habe ich die Beschreibungstexte für die Locations. Ich habe vielleicht noch irgendwelche R-Maps, die Beziehungen darstellen. Ich habe meine Zufallstabellen. Im Prinzip ist die Vorbereitung zu 90% darin, das so zu basteln, dass ich danach gut damit arbeiten kann. Also das Handwerkszeug. Und wenn ich eine gute Hexcrawl-Kampagne vorbereitet habe, dann muss ich da vorher gar nichts mehr groß machen. Aber wenn ich selber eine entwickle, ich fange dann wirklich, ich würde mit 10x10 anfangen und dann schaue ich, in welche Richtung entwickelt sich's. Und dann kann ich da ja so langsam das in die Richtungen, die Welt auch ein bisschen ausufern lassen. Aber ja, das ist ein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ob wir später noch dazu kommen. Im Prinzip, wenn ich sowas fertig vorliegen habe, muss ich fast nichts vorbereiten.
Stimmt. Also ich habe auch schon in einem Blog gelesen, da wird gesagt, 3 Hexfelder vorbereiten. Wir haben die Basis in der Mitte und dann haben wir im Norden 1 und 2 im Süden, Osten und Westen jeweils, Südosten und Südwesten. Und mehr muss man nicht vorbereiten, da in eine von den Richtungen werden die Charaktere sowieso gehen oder die Heldinnen oder was auch immer. Das kann reichen. Das klassische Hexfeld hat einen Durchmesser von 6 Meilen oder 9 Kilometern und das bedeutet, dass man in flachem Gelände von der Mitte bis zum Horizont gucken kann. Also von der Mitte genau bis zum nächsten Hexfeld gucken kann. So, das ist so ein 4,5 Kilometer, ist ungefähr der Horizont entfernt. Und insofern ist das, wenn wir eine Ebene haben, können wir so weit gucken, dass wir gerade ins nächste Hexfeld kommen. Und wenn wir sowas wie einen Berg haben oder sowas, dann ist der halt natürlich von weiter weg zu sehen, dann macht man vielleicht noch einen Hex drumrum. Aber so eine Blume von einem Hexfeld in der Mitte und dann ein oder maximal 2 Reihen drumrum reicht für die Vorbereitung, wenn man es selber schreibt, eigentlich aus. Dann weiß man, welche Gerüchte da sind. Wenn wir von Fantasy-Welt ausgehen, wo Nachrichten noch per Pferd reiten, und Informationen in Reitgeschwindigkeit verbreitet werden, dann ist das auch so ungefähr der Informationseinfluss, den man so wahrnimmt, maximal Gerüchte. Es sei denn, es passiert was ganz, ganz Großes. Und da muss man nicht viel machen. Und dieses gefühlt unvorbereitet in so ein Hexcrawl reinzugehen, weil man Insel der Schrecken gekauft hat und da viel Zufallstabellen und ein paar Orte beschrieben hat, das fühlt sich erstmal beängstigend an, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das sehr befreiend, weil man einfach spielt und nicht vorher auswendig lernen muss, was wann passiert.
Felix, kann ich meinen Bildschirm teilen? Kann ich was zeigen vielleicht?
Das sollte möglich sein.
Ich versuche mal. Ich habe gerade für ein kleines Projekt einen kleinen Hexcrawl so als Fingerübung in 1,5 Tagen zusammengebastelt und habe mir da eine sehr schöne Karte für zeichnen lassen. Ich guck mal gerade. Die Karte würde ich gerne zeigen. Go live. So, ich weiß nicht, wie ihr seid sicher Discord-mäßig besser drauf als ich und konnt euch die irgendwie großziehen, aber das ist einfach so eine Karte, wo ich mit beginnen würde. Da habe ich jetzt, ich glaube, 28 Hexfelder und es verläuft halt eine Straße einmal quer durch. Es gibt ein Dorf, so als das, wo ich hinkomme. Es gibt einen Startpunkt, wo meine Leute mitten in der Wüste aufwachen. Und so kann sich dann das Abenteuer irgendwie wohin auch immer entwickeln. Es gibt Gerüchte, die man zwischendurch findet. Man kann, wenn die Spielerinnen und Spieler jetzt das Abenteuer spielen, die haben die gleiche Karte, haben aber nur den Startpunkt, also dieses kleine Zeltdörfchen, und sehen, dass östlich von ihnen Berge sind und sehen dann im Nordosten die eine hohe Bergspitze. Das sind die einzigen Anhaltspunkte, die die haben. Und dann werden sie drauf losgelassen und dann schauen wir mal, wie sich entwickelt. Haben sie Bock, vielleicht irgendwie erstmal eine Oase zu suchen? Haben sie Bock, zu diesem Berg zu gehen? Und dann schaue ich, wie es weitergeht und entwickle dann meine Welt weiter. Okay, ich gucke mal, ob ich den Screen wegkriege. Stop Streaming. Jawohl.
Das sieht gut aus. Ja, und also die Frage, wie man das dann in der Folge weitermacht, ich würde sagen, die ist auch schwer zu beantworten. Das ist genauso, wie wenn ich eine eigene Kampagne schreibe. Ich kann zu Beginn festlegen, wollen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel D&D nehmen, wollen wir wirklich bis Level 20 spielen? Ich kann aber auch sagen, ich fange mit Abenteuer 1 an, ich habe schon eine grobe Idee und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Ich würde sagen, da gibt es nicht die eine richtige Lösung, sondern es ist auch ein bisschen eine Geschmackssache. Je nachdem, also ich bin beispielsweise ein Spielleiter, ich bereite ungern zu weit vor, weil ich doch unterwegs immer noch eine Menge anderer Ideen habe, Dinge wieder über den Haufen werfe und so weiter und nochmal neue Sachen einbaue, auch die Ideen der Spieler nochmal mit einbauen möchte. Der Moritz wird mich jetzt steinigen, aber ich bin da auch immer dafür, solche Dinge aufzugreifen und auch im Notfall Vorbereitungen abzuändern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es durchaus reizvoll ist, wirklich nach dem Start des Spiels einen solchen Hexcrawl dann auch nochmal in der Vorbereitung schon sehr, sehr groß zu gestalten, auch wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise geht. So richtig, ja, ein Ja oder Nein gibt es da nicht, sondern das ist, denke ich mal, eine persönliche Präferenz, wie man das angehen möchte.
Ich würde ehrlich gesagt auch maximal eigentlich sogar nur den nächsten Spielabend, vielleicht noch den übernächsten Spielabend im Auge behalten bei der Vorbereitung. Auch da einfach nur gucken, was Verhandlungen haben sich bisher ergeben und wie spinnen die sich weiter oder wie möchte ich sie weiter spinnen. Und den Rest machen die Zufallstabellen und die auf der Hexkarte festgelegten Örtlichkeiten. Und dann kann man eben drauf reagieren. Also wenn ich jetzt 10 Spielabende im Voraus plane, dann bin ich nur enttäuscht, wenn alle in die andere Richtung rennen. Und wenn ich nur den nächsten im Blick habe, dann ist halt nicht so schlimm. Dann habe ich halt einen Spielabend irgendwie ein paar Stichworte auf eine Serviette gekritzelt und kümmere mich dann halt einfach nicht um Hex 23, sondern um Hex 25. Das ist dann auch okay. Da habe ich dann ja wieder meine Tabelle und weiß, dass da der Goblin-Stamm ist und dass die gar nicht so gut zu sprechen sind auf den Ork-Stamm, der in Hex 30 fällt, in Hexfeld 30 ist. Und wenn die dann da hingehen, dann sehen wir ja, was passiert.
Ja, eben schon angekündigt, wechseln wir jetzt und setzen uns an den Spieltisch und blicken jetzt auf die Karte aus der Sicht der SpielerInnen. Habt ihr für die auch ein paar Tipps, wie ein solcher Hexcrawl zum Erfolg werden kann?
Ich hatte mir 3 überlegt, aber ich gebe dir diesmal den Vortritt und schau dann.
Ja, fast gedacht.
Du hast dann wahrscheinlich eh die klassischen 3, die ich jetzt auch sagen würde. Und dann sage ich nur, ja, super.
Gucken wir mal. Also ich habe hier auch 3 Punkte, die aber sehr viel von den Spielleitungstipps aufgreifen. Nämlich einfach aus der Sicht, aus der Sicht von der anderen Seite des Sichtschutzes, nämlich sucht nach Zusammenhängen. Das heißt, man erkundigt sich, man holt Informationen ein und man überlegt, wie die ganzen im Zusammenhang stehen könnten, falls sie denn im Zusammenhang stehen, ne? Ob man Hinweise findet, dass Goblindorf und Orkstamm eben was miteinander zu tun haben oder eben auch nicht. Das geht direkt eigentlich in den zweiten, nämlich stellt viele Fragen, dass man den Spielleiter löchert mit Dingen. Was kann ich hier rausfinden? Was sehe ich da? Sehe ich am Horizont das? Wie verhalten sich die Leute? Was sich auch immer alles ergibt. Und als drittes, keine Angst vor ein kleines bisschen Buchhaltung, nämlich Reise bitte vorbereiten, wenn das dann möglich ist. Also wenn ich eine Expedition plane, dann plane ich eine Expedition und dann muss ich gucken, wie viel schleppe ich, wie viel Nahrungsmittel habe ich dabei, wie viel Wasser habe ich und das ist schon Teil der Story. Das ist wahrhaftig wichtiger, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Und wenn alle am Tisch das wie die Pest hassen, dann muss ich die Story halt woanders herkriegen. Aber das wäre was ich mit einfließen lassen würde.
Ja, ich habe tatsächlich für diese kleine Sandbox, die ich euch eben gezeigt habe, auch ein ganz kurzes Ressourcenverwaltungsprogramm. Das hat wirklich so ein Mechanismus geschrieben, der hat wirklich nur Nahrung plus Getränke und Decken, weil es nachts scheißkalt wird. Und das sind halt Ressourcen, mit denen man dann haushalten muss und ja, die findet man dann in bestimmten Hexfeldern mal eher und mal eher nicht und muss schauen, dass man immer genügend hat, denn ansonsten muss man mit den Konsequenzen leben, der Unterernährung oder vor allem natürlich des Wassermangels oder der Kälte. Meine 3 Tipps sind tatsächlich verteufelt ähnlich und die bauen so ein bisschen, ich habe die, dass sie aufeinander aufbauen. Mein erster Tipp ist einfach nur, seid aktiv. Ich kenne Gruppen aus Erzählungen. Tatsächlich habe ich die noch nicht am Tisch gehabt, weil das sich relativ schnell ergibt. Aber wenn die mit gewissen Systemen jahrelang geprägt sind, dann könnte es sein, dass ihnen diese Freiheit nun zu viel ist. Und deswegen möchte ich ihnen einfach nur zurufen, tut was, seid aktiv und macht. Das führt rüber zu dem Tipp, den hattest du im Prinzip als ersten, sucht euch euer Abenteuer. verdammt, ihr wollt doch was erleben. Also guckt, wo was los ist. Schaut euch an, unterhaltet euch, wie du sagst, mit irgendwem. Und das Dritte ist, erschafft eure eigene Geschichte, denn es ist eure. Niemand anders wird diese Geschichte für euch machen. Ihr seid die treibende Kraft hinter all dem, was da passiert. Nutzt diese Macht. Das kann unglaublichen Spaß machen, wenn man das konsequent durchzieht und wirklich sich drauf einlässt.
Genau. Also Ken and Robin aus Ken and Robin Talk About Stuff, dem Podcast, wenn jemand kennt, soll reden. Kenneth Hyde und Robin Laws reden über Dinge. Die sind keine große Fans von Sandboxen und Hexcrawls. Und die vergleichen diese Art des Abenteuers damit, dass Kinder im Sandkasten spielen, die Plastiksaurier, mit denen sie gern spielen würden, aber vergraben sind und die müssen sie erst suchen. Das ist jetzt also für die beiden halt das Beispiel dafür, meine Güte, warum schicke ich denn die Leute los, dass die Geschichte, die ich da reingeschrieben habe, erst suchen müssen? Warum spielen wir nicht gleich die coole Geschichte? Und ich würde dann sagen, weil ich mir dann aussuchen kann, welchen Saurier ich nehme. Das ist der große Vorteil, wenn ich einen Riesenhaufen Saurier vor die Leute kippe und dann sind sie genauso erschlagen wie von der Sandkiste. Insofern, da kann man sich dann raussuchen, was man machen will. Und deswegen wäre dann auch wieder der Tipp an die Spieler und Spielerinnen, buddelt. Das ist dann genau das, was Moritz sagte. Ne, kann man vielleicht sucht die bekloppten Saurier. Und zwar aktiv und setzt euch nicht hin und wartet drauf, dass Papa vorbeikommt mit dem Schäufelchen und sie für euch ausgräbt.
Dieses Buddeln führt uns tatsächlich noch einen kleinen halben Schritt zurück, denn für mich als Spielleitung ist das super spannend, was die da jetzt ausbuddeln. Also ich weiß ja auf der Zufallstabelle gerade auch nicht, was da jetzt kommen wird. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ich möchte hier gerade unauffällig was ein wunderbares Ding mitteilen, was ich in ein DSA-Regelwerk reingeschmuggelt habe. Nein, nicht ganz geschmuggelt. Der Uli, der Redakteur, hat das gewusst und bemerkt. Aber ich habe 3 Millionen Zufallstabellen und einen Dungeon-Generator am Ende von Katakomben und Kavernen geschrieben. Und da ist dann, eins ist einfach, ein Pirat, der sich wundert, dass er jetzt nicht mehr auf der Torwalschen See vor sich hinschwimmt. Und der steht halt im Dungeon-Raum, den ich gerade antreffe. Und verdammt, das ist für alle, sowohl für den Piraten als auch für mich als Spielleitung, als auch für SpielerInnen, mehr als überraschend. Schauen wir doch mal, wo das hinführt und was da passiert sein könnte. Also ich mag das gerne, überrascht zu werden, schnell denken zu müssen und dann das Beste für uns alle draus zu machen. Gefällt mir besser, als wenn ich eine Geschichte aus einem Buch nacherzählen darf.
Ist auch entspannter. Das ist so, wenn man Balancing fahren lässt, wenn ich das so ausdrücken darf, und wenn man einfach laufen lässt und sagt, die Charaktere werden sich da schon irgendwie rausfriemeln und ich werde ihnen alle Möglichkeiten geben, ihre Ideen umzusetzen, dann macht's mehr Spaß. Das ist freier. Das ist so ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn ich mich selber in eine Story presse und immer Wert drauf lege, dass jeder Kampf ausgeglichen ist und so. Dann das ist kann sehr anstrengend sein, während wenn ich einfach laufen lasse und aufgreife, ist das sehr befreiend und macht sehr viel Spaß und ist auch sehr kreativ.
Ja, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, wobei wir hier noch eine Frage von Dr. Clownerie haben. Der fragt aber viel.
Weiß der denn gar nichts?
Ja, mich wundert das ja, wie ein Mensch so viele Fragen haben kann. Ja. Diese Frage ist, wie wichtig ist die Basis, zu Beginn vermutlich ein Dorf oder ähnliches, oder die Festung, vielleicht auch die eigene Festung in höheren Stufen, für die Spieler in einem Hexcrawl?
Mach du mal, weil ich wollte gerade sagen, mach du, weil ich habe keine Ahnung. Ja.
In meinem Beispiel, was ich da eben als Karte gezeigt habe, da beginne ich ja irgendwo im Nichts und muss erstmal diese Basis finden. Also die Stadt oder das Dörfchen, das war so ein bisschen weiter südlich. Vielleicht treffe ich vorher noch auf eine Straße. Später finde ich das dann aber eine sehr wichtige Angelegenheit. Und jetzt das Gleiche mit Festung und so, was die Spielerinnen selber leiten, zu vergleichen, das ist dann schon wieder einen Schritt weiter. Da sind wir ja dann auch beim D&D-Ausbauset und nicht mehr beim D&D-Experten-Set. für die alten Menschen gesprochen. Ich habe diese Art von Spiel geliebt, aber das ist dann wirklich für mich nicht mehr zwingend Teil des Hexcrawls an sich.
Nee, also ich finde die wichtig.
Aber man muss nicht da starten. Man kann auch so als Zwischenziel das erstmal finden.
Ich denke, das hängt davon ab. Also ich habe schon mehrere Sachen gesehen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass Dr. Clownery mehr an sowas wie die Festung im Grenzland denkt, von der aus man dann zu den Höhlen des Chaos loszieht, ne, wo man einkaufen kann und sich entspannen kann und sowas, so ein bisschen so diese Point of Light-Idee, dass man halt so ein paar lichte, zivilisierte Punkte hat und wir uns dann in die gefährliche Wildnis von da aus aufmachen. Also wenn sowas da ist, dann sollte das gepflegt und gehegt werden, glaube ich auch, dass da eben Leute sind, die man wiedererkennt, dass man da einkaufen kann, dass man Ressourcen findet oder eben auch nicht findet oder denen helfen kann oder so. Das wäre dann halt zum Beispiel dieser Beyond-the-Wall-Ansatz, ne, dass dann, wenn es dann in die Ferne geht und wir haben uns hinter die Dorfmauer gewagt, dann ist halt das Dorf schon wichtig, keine Frage. Aber wenn ich jetzt an den Purpurplaneten denke, da ist es so, dass wir irgendwo anfangen und dann in eine Wüste gehen, in ein sehr gefährliches, fremdes Land, wo uns keiner lieb hat. Und das kann auch sehr spannend sein, wenn ich mich da weiter bewege und eben gucke und ein Ziel habe. Das Wichtige ist dann das Ziel, ne? Dass man, also ich würde sagen, entweder eine Festung oder ein Ziel, sagen wir mal so. Ja, mehr fällt mir auch nicht ein.
Tja, also tatsächlich, ich finde, du hast es schon ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es kann wichtig sein, es muss aber nicht. Also ein guter Hexcrawl, würde ich sagen, steht und fällt nicht damit, dass es dieses Dorf gibt, das von großer Bedeutung ist. Aber je nach Kampagne, die ich da vorbereitet habe, kann das tatsächlich eine große Wirkung haben. Gerade jetzt du hast schon Beyond the Wall genannt. Oder ich habe vorher schon Mutantia Null genannt, da ist es ebenso. Das sind beides Örtlichkeiten, die sind in dem Moment auch nicht von der Spielleitung erstellt, sondern die werden in erster Linie von den SpielerInnen geschaffen. Und das führt dazu, dass gleich eine ganz andere Bindung besteht. Oh, der Moritz schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. das sorgt halt immer dafür, dass sich das wirklich nach einem Zuhause anfühlt, weil man kennt die NSCs, die da leben, und die hat man als Spieler auch selber entworfen. Das heißt, das sind keine Personen, wo man sagt, ja, auch die gibt's eben, sondern die findet man automatisch interessant, sonst hätte man die wohl nicht mit eingebracht. Und das hat sofort eine Bedeutung, was mit denen passieren wird. Und gerade wenn wir dann, wie vorher schon angesprochen, die Welt haben, die sich auch ohne das Zutun der Charaktere entwickeln wird, dann ist man schon daran interessiert, dass dieses Dorf, das man da selber erstellt hat, auch irgendwo vom Schicksal verschont bleibt. Das kann auf jeden Fall einen interessanten Mittelpunkt bieten, der aber auch nicht der Mittelpunkt bleiben muss. Es kann auch sein, dass man irgendwann davon Abschied nimmt. Und da würde ich dann sagen, greift der Zauber des Hexcrawls. Da ist alles möglich. Dadurch geht die Kampagne nicht kaputt, sondern das kann in alle Richtungen laufen.
Genau.
So, ich glaube, wir haben diese Frage dann jetzt zu Genüge beantwortet. Und können mal einen kleinen und schnellen Sprung machen, denn mit Blick auf die Uhr, so ewig lange haben wir tatsächlich auch nicht mehr in unserem Slot. Ich denke, der nächste Punkt ist auch schnell abgehandelt, weil wir schon viel dazu gesagt haben. Einfach nur noch mal kurz auf den Punkt gebracht, was sind die Vorteile und die Nachteile eines Hexcrawls? Das heißt, was geht in solchen Abenteuern richtig gut und was würdet ihr sagen, geht da eher weniger gut? Eben habt ihr es immer hin und her gegeben. Ich sage jetzt mal einfach, Moritz kann beginnen.
Nach was hast du noch mal gesagt? Natürlich hat diese Form des Spiels nicht den geringsten Nachteil, keinen einzigen. Alles, was ich sonst in irgendwelchen Kampagnen machen möchte, kann ich da genauso machen. Ich kann da auch in einem Hex 18 Stunden lang beim Schmied einkaufen gehen, wenn mir das Freude macht. Ich kann meinen Charakter schmücken, wie es mir Freude macht. Ich kann Intrigenspiel machen, wie es mir Freude macht. Im Prinzip finde ich, ist das einfach nur ein großer Mechanismus, den ich über mein Spiel lege und so eine Art, halt so eine große Idee, dass ich meine Welt darstellen möchte und in dieser Welt geschehen Dinge und die Charaktere arbeiten an diesen Dingen mit. Und das hat sowas von überhaupt keine Nachteile. Also ich kenne dieses Wort nicht.
Ja, also ich denke, das wahrhaftig, wenn alles gut läuft, ist die viel angestrebte Immersion sogar ein bisschen höher, weil man sich in der Welt zu Hause fühlt und sich da einleben kann. Wir haben alle Freiheiten. Der Spielleiter muss auch kreativ mit eingehen. Ich bin jetzt nicht ganz. Ich denke, alles hat Vor- und Nachteile, auch wenn natürlich der Hexcrawl eigentlich das ultimative Spiel ist, aber auch in dem Fall. Der Nachteil vom Hexcrawl ist, alles, was auch der Nachteil vom Improvisieren ist, da bin ich auch wieder nicht sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, S. John Ross war das. Der meinte zum Thema Improvisieren, Leute, ich möchte wetten, eure 5 besten Rollenspielerlebnisse, die ihr jemals in eurem Leben hattet, waren alle improvisiert. Aber ich möchte auch wetten, die 5 schlechtesten auch. Das kann halt schief gehen, wenn der Spielleiter gerade nicht gut drauf ist und die Spieler nicht aktiv genug sind oder die Ideen nicht sprudeln oder was auch immer, dann kann es halt auch mal echt langweilig werden. Während, wenn man jetzt in so einer klassischen, ich nenne es mal Achterbahn-Railroad-Geschichte drin ist, die ja durchaus sehr, sehr viel Spaß machen kann, wenn man die Leute hat, die sich gern ein bisschen zurücklehnen, sich ein bisschen bespaßen lassen. Da ist es halt schwieriger, dass das schief geht, weil das ist so, die Leute laufen halt so ein bisschen hin und her, hinterher und die Spielleitung hat halt ein paar Sachen vorbereitet, dass immer wieder mal was passiert. Und das ist dann ein bisschen geradliniger und ist vielleicht unter Umständen ein bisschen einfacher. Aber das bisschen Angst haben, dass eben auch mal was schiefgehen kann, lohnt sich, finde ich, wirklich. Insofern ist das ein kleiner Nachteil, den man einfach in Kauf nehmen muss, um das sehr coole Spiel dann hinterher zu haben.
Das ist doch gut auf den Punkt gebracht. Tatsächlich, da nimmst du mir auch so ein Stück weit die Worte aus dem Mund. Man muss als in der Spielleitung bereit sein zu improvisieren. Man kann definitiv nicht alles planen. Wobei ich das eigentlich für jede Art von Rollenspiel immer voraussetzen würde. Vielleicht ist es beim Hexcrawl etwas stärker als in anderen Arten von Abenteuern, dass man halt häufiger mal an den Punkt kommt, wo man sich spontan was ausdenken muss oder spontan auf etwas reagieren muss, was man so nicht erwartet hat. Aber ansonsten, ich bin prinzipiell da ganz bei euch. Daumen hoch für den Hexcrawl. Und wer das noch nicht ausprobiert hat, auf jeden Fall mal tun. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu unserem letzten Punkt, nämlich wir wollen den Leuten doch ein paar Abenteuer oder auch Systeme empfehlen, die sich für Hexcrawls toll eignen. Vielleicht ein paar legendäre Hexcrawls, wo ihr sagt, die sollte man auf jeden Fall mal sich vornehmen, wenn man das anfangen möchte, wenn man noch keine Erfahrungen hat. Was für Connoisseure. Und diesmal darf Andreas wieder starten.
Alles klar. Ich sag das nicht nur aus Werbegründen, sondern ich denke, Panik auf dem Purpurplaneten, was ja demnächst rauskommt, ist ein wahnsinnig guter Hexcrawl, weil der sehr viele Dinge tut. Also der ergibt alle Vorteile des Hexcrawls, arbeitet aber ein bisschen für den für die Spielleitung vor. Das kann ich, glaube ich, ohne große Spoiler zu machen. Das Ganze geht damit los, dass die Figuren irgendwo auftauchen. Und an diesem Ort haben sie A, direkt erstmal ein Ziel. Das wird direkt von dem Abenteuer vorgegeben, das Ziel, was am Endeffekt angestrebt werden soll. Sie erwachen auch noch an einem oder sie tauchen an einem Ort auf, wo sie einen Überblick haben und haben dann nicht nur direkt mal ein paar Orte, die sie anlaufen können, nämlich bestimmte Berge oder ein bestimmter Wald oder irgendwie sowas, was man in der Entfernung erkennen kann, sondern sie haben direkt weiter unten einen Kampf zwischen 2 Fraktionen, die sie sich angucken können und sehen dann auch gleich, was da los ist. Das heißt, man gleich in der ersten Szene kriegt man irgendwie alles, was man braucht, um die Spieler und Spielerinnen in den Hintern zu treten, dass sie auch was tun und dass die suchen, ist dann gleich mal da. Wir haben das Ziel, wir haben den Überblick, wir haben Fraktionen und das kriegt man gleich in der ersten Szene oder in den ersten Szenen gezeigt. Und der Rest ist sehr kreative Tabellen, sehr coole Dinge, mehr Pilze, als man essen kann. Einfach ein Riesenhaufen sehr, sehr gute Ideen. Also ich bin da wirklich ein Riesenfan von und wie gesagt, das sage ich nicht aus Werbegründen. Sonst habe ich noch In die Ferne, das finde ich auch sehr gut, einfach weil es in den Ansatz ein bisschen, habe ich ja schon vorher ein paar Mal erwähnt, von Beyond the Wall. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Die Verbotenen Lande habe ich noch nicht so viel gelesen, wie ich gern will, aber alles, was ich darüber gelesen habe, sehr schön, sehr gut. Alles, was ich darüber gelesen habe und alles, was ich gesehen habe an Bildern und an Örtlichkeiten und so weiter, glaube ich, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, das ist tolle Hexcrawl-Geschichte. Und dann Insel der Schrecken, wenn man es irgendwie, also man kann es ja bei Drive-Thru auf Englisch kaufen.
Oder wenn ich reingrätschen darf, oder von Goodman Games im fetten 50 $ Moped mit den alten Abenteuern alle beide Editionen abgedruckt, plus eine D&D 5-Konversion plus Erweiterung und so. Und da sind dann auch ein paar Sachen ausgearbeitet,
stimmt,
die wir vielleicht 1985 nicht so rübergebracht haben.
Genau. Dann als allerletzten Tipp, es gibt einen Nachbau von Insel der Schrecken. Also im Endeffekt das Gleiche genommen, nur selbst, also die Idee genommen von der Insel und Dschungel und Dorf und so und das Ganze nur nochmal neu aufbereitet von Basic Fantasy. Das ist ein kostenloses Oldschool-Rollenspiel, was man unter Basic Fantasy Net, glaube ich, einfach mal googeln, Basic Fantasy, taucht sofort auf, da finden kann. Und die haben ein Abenteuer geschrieben unter dem Kürzel JN2, findet man Monkey Isle. Und das ist Insel der Schrecken in anders. Wir haben Hexfelder, wir haben Lager von Monstern, wir haben Saurier, wir haben große Affen, wir haben alles Mögliche. Das heißt, wenn man einfach nur mal reingucken will und sich denken will, ich habe jetzt keine Lust, $50 auszugeben für dieses wirklich extrem coole Buch, ich habe das auch, sondern ich möchte umsonst reingucken, dann kann man sich das runterladen und ausdrucken oder nicht ausdrucken. Das sind, keine Ahnung, 50 Seiten oder so, ich weiß nicht genau. Da ist eigentlich alles drin, was auch Insel der Schrecken schon hatte. Genau, das wären meine Tipps.
Als der Dritte im Bunde, der dieses Buch im Regal hat, sage ich aber, man kann sich das auch mal gönnen.
Ja, das stimmt. Das Einzige, was echt seltsam ist für die Nicht-Sammler, ist, dass sie das Abenteuer zweimal abgedruckt haben, die beiden unterschiedlichen Auflagen. Die Unterschiede sind so minimal für den Nicht-Historiker, Nicht-Freak. Das ist schon seltsam, aber nee, gut.
So nicht.
so nicht, Freundchen.
Ja, Moritz, du mischst dich schon ein. Hast du noch ein paar Empfehlungen, die Andreas hinausgehen? Natürlich.
Also ich hatte auch die Verbotenen Lande mir zurechtgelegt. Ich hatte mir die Insel der Schrecken, und ich stelle gerade fest, dass aus Versehen die französische Edition, und halt die Goodman Games Version. Ich hatte ja schon Herr der Wüstensöhne und Tempel des Todes genannt. Auch die gibt es, glaube ich, bei der Wizards of the Coast normalen D&D Drive-Thru-Geschichte. Vielleicht noch so ein kleiner Geheimtipp für Lamentations of the Flame Princess erschienen. Isle of the Unknown, natürlich eine Insel, wie sich das gehört, weil abgeschnittener Ort kann man gut planen, kann man gut vorbereiten. Das ist einfach nur wahnsinnig. Da sind ganz viele Hexe und da sind irgendwelche komischen, bunten Dinge drin. Zum Beispiel irgendwie so Schildkrötendinger und irgendwas Komisches halt. Und das ist einfach die wahnsinnigste Hexcrawl-Kampagne, die ich kenne.
Darf ich dir kurz kommentieren? Das ist für mich das Beispiel, wie man einen Hexcrawl auf gar keinen Fall machen soll, weil das rein zufällig ist. Wir haben meiner Meinung nach Monster aus dem Monstergenerator, die dann halt mit einem hübschen Bild versehen wurden. Wir haben magische Statuen, die bestimmt ganz spannend sind, aber da stehen halt, weiß ich nicht, wie viel Dutzend magische Statuen in der Gegend rum. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Dörfer mit Namen. Und ich glaube, das war's. Das sind drei Arten von Dingen, nämlich bekloppte Monster, Statuen und wie gesagt Leute oder ich weiß nicht mehr, aber es ist völlig zufällig, keinerlei Zusammenhänge. Ist für mich echt, also sorry, wenn ich das sage, aber das ist für mich das Beispiel, wie es nicht sein soll, weil da ist gar nichts. Da muss man sich alles selber machen.
Damit habe ich auch schon den Herrn Esker-Podcast unglaublich verwirrt. Ich glaube, das war so.
Das glaube ich.
Als er begann, von DSA sich zu einem echten Rollenspieler zu. Nein, Scherz. Als er begann, sich mal andere Dinge anzugucken als wunderbare DSA-Abenteuer, habe ich ihm das einfach mal geraten. Er hat sich auf der RPC mitgenommen und ich glaube, kam wochenlang aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr raus. Das war zu hart.
Das ist echt ein Brett. Ist sehr hübsch, keine Frage. Aber ich würde erst mal mit was anderem anfangen. Okay, aber es ist natürlich nicht nett von mir, deine Tipps schlecht zu machen. Nein, das tut mir leid.
Nein, alles gut.
Aber das ist schon harter Tobak. Das ist darauf.
Definitiv. Das ist bunt, das ist wahnsinnig, das hat keinen Zusammenhang, aber ich habe es tatsächlich schon mal eine Kampagne durchgespielt. Es macht auf seine Art und Weise Spaß. Du musst halt nochmal den Geist noch mehr öffnen als für jede normale Hextroll-Kampagne schon. Dann geht das. Ja. Und ich brauche noch am Schluss den Shameless Self-Plug. Martin und ich haben den zweiten entfesselten Ettin gebastelt. Ein kleines Fanzine für klassische Dungeon Crawls, möchte ich mal sagen, heißt das auf dem Titel. Und da hatten wir so viel Material für, dass da jetzt dieses Abenteuer ein 18 oder 20 Seiten, je nach Illus, Hexabenteuer noch beiliegt als kleine Beilage. wo ich euch eben die Karte von gezeigt habe. Also wird hoffentlich ab nächster Woche erschienen sein. Könnt ihr mich gerne irgendwo irgendwie anfunken.
Moritz, du schreibst mir eine Mail, wenn das Ding da ist, oder?
Natürlich.
Als speziell Interessierter an DCC.
Natürlich.
Super. Danke dir, das ist nett. Alles klar,
Spitze. Ja, da haben wir doch jetzt tatsächlich eine ganze Reihe an Empfehlungen. Einige von denen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind tatsächlich auch schon genannt worden. Logischerweise die Verbotenen Lande, nicht nur, weil ich bei dem Verlag arbeite, der die übersetzt, sondern weil ich auch der zuständige Redakteur bin. Das muss ich natürlich empfehlen, aber tatsächlich auch In die Ferne aus Beyond the Wall hat ein sehr, sehr schönes System, einen Hexcrawl mit den SpielerInnen zusammen zu entwerfen. Das ist sehr nett. Den Purpurplaneten für die DCC, ich bin stolzer Vorbesteller, da freue ich mich sehr drauf. Ich kann den noch nicht beurteilen, aber ich erwarte das Beste. Und ich habe es schon zweimal erwähnt, man muss auf zwei Seiten je Feld verzichten, aber nichtsdestotrotz auch Mutantia Null, was ja ein Stück weit, was viele Mechanismen angeht, der Vorgänger von Die Verbotenen Lande ist auf jeden Fall empfehlenswert. Gerade wenn man vom Setting her Postapokalypse mag, ist das sowieso das beste System, was man spielen kann, meiner Meinung nach. Und auch das hat ganz, ganz viel von einem Hexcrawl, was da sehr schön umgesetzt wird.
Danke.
Ja, Mumos schreibt auch schon, das ist alles guter Stoff.
Ja, ich denke auch, da ist kein Scheiß dabei. Außer Isle of the Unknown.
Warte, ich such dir noch ein paar schöne. Guck mal hier. Wie kann sowas schlecht
sein? Ja, du hast ja recht. Ich hab das Ding ja im Regal stehen, wie so ziemlich alles von Lamentations. Es ist nicht mein Lieblingsbuch aus der Reihe, aber es ist echt hübsch. Also das muss man ja mal sagen. Die haben da sehr ungewöhnliche Bilder, ungewöhnlichen Bilderwahn gemacht, sage ich jetzt mal.
Ist
echt irre.
Das ist korrekt.
Genau. Okay, egal. Sorry.
Alles gut. Ja, wir haben unsere angepeilte Zeit jetzt gerade um 5 Minuten überschritten. Ich glaube nicht, dass man uns hier aus dem Workshop-Channel rausschmeißen würde. Aber wenn ich auf mein Konzeptpapier schaue, sind wir auch am Ende angekommen. Es sei denn, ihr möchtet gerne noch was loswerden zum Thema Hexcrawl, was euch so richtig auf der Seele brennt, beziehungsweise falls noch Fragen bestehen. Ihr könnt ja einfach ein schönes Schlusswort formulieren, dann besteht noch mal kurz Zeit, hier in den Chat zu tippen.
Bei Schlussworten fängt der Andreas an. Dann habe ich noch Zeit nachzudenken.
Okay, ich sage 3 Schlussworte, nämlich probiert es aus. Das ist, man muss das einfach mal gemacht haben. Die Freiheit ist glaube ich, ziemlich gut. Als jemand, dessen einzige Erfahrung schlecht war, sage ich das. Oder einzige Erfahrung, die sich erinnert. Aber ich habe halt andere oldschoolige Dinge gemacht, wo ich diese Freiheit irgendwie dann anderweitig erfahren konnte. Das klingt ja ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Das ist sehr spannend und wie ich in diversen Möglichkeiten immer sage, ausprobieren ist super wichtig als Spielleiter und Spielleiterin. Nur wenn man ausprobiert, lernt man was und nur wenn man ausprobiert, wird man besser und hat mehr Spaß und hat ein größeres Portfolio, aus dem man schöpfen kann. Insofern einfach einmal ausprobieren, wer keine Lust hat, Geld auszugeben, Monkey Isle von Basic Fantasy und dann einfach mal loslegen.
Dann ist mein Fazit, ich schließe mich dem an.
Fantastisch.
Ja, dann werde ich das auch tun. Auch ich breche eine Lanze für den Hexcrawl und ich finde wirklich die 3 Worte, probiert es aus. Die gelten bei fast allen Dingen im Rollenspiel sowieso immer, aber bei Hexcrawls nochmal umso mehr. Nicht aufhalten lassen, einfach mal reinstürzen und gucken, was dabei rauskommt.
Genau.
Weil genau das ist der Grundgedanke davon. Genau,
man kann Hexcrawls nicht lesen, man muss sie erleben.
Das wird hier immer schöner. Wir sollten so langsam Schluss machen, weil die Qualität geht jetzt zum Ende hin nochmal so richtig nach oben, was die Weisheiten
angeht. Ja, wir müssen schnell weg.
Da wirkt der vorherige Teil irgendwie nicht mehr so toll.
Alles klar.
Ja, ich sehe tatsächlich auch nur noch sehr viele Dankesworte hier im Chat, keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mich diesem Dank anschließen, nämlich möchte meinen ganz, ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, an Andreas und Moritz, einmal loswerden. Da habe ich für mich persönlich noch eine ganze Menge mitgenommen und ich denke, das gilt für unser Publikum genauso. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
Und darf ich doch noch? Mir fällt gerade was ein, worauf wir zumindest hinweisen sollten. Für Leute, die den Purpurplaneten vorbestellt haben, aber bestimmt auch für Leute, die irgendwann in Zukunft irgendwann mal.
Entschuldige, was Moritz, selbstverständlich.
Matters kaufen wollen. Ich habe ja für System Matters ein kleines Heftelein geschrieben, wo ich ein bisschen erkläre, wie ich die letzten 400 Jahre Hexcrawls konzipiert und gespielt habe. Also das nur so als, man sollte es erwähnt haben zumindest. Mir ist es auch die ganze Zeit über nicht eingefallen, weil das schon so lange her ist, dass ich das geschrieben habe. Aber sollte man sagen.
Ich habe heute beim Redaktionsgespräch noch über das Heftchen gesprochen. Insofern, das Bild für die Ankündigung ist übrigens ein Teil des Covers, dieses Heftchen. Also
das ist gerade gepostet.
Perfekt, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Dieser Dr. Clownerie.
Der ist ja ganz komischer Vogel, ist ja ganz eigenartig. wenn ich mich nicht völlig irre, wird's das auch als kostenlosen Download geben? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Oder ob es nur Teil der Box wird, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es war als kostenlosen Download geplant.
Insofern wird bejaht.
Perfekt. Dann wird das dann dieser ganzen Oldschool-Heftchen-Reihe, taucht das dann auf. Genau. Sehr schönes
dann
kleines
sind,
Ding.
Sind wir dir ja bestens in deine Verabschiedung reingeplatzt.
Ausgezeichnet. Ja, aber es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich hatte es eigentlich auch vorgehabt, das schon bei deiner Vorstellung zu erwähnen, dass das ja deine Expertise ausmacht, und habe es dann völlig ignoriert.
Ich habe es auch vergessen. Sorry. Okay.
Ja, dann gehen wir nochmal in die Verabschiedung. Ganz vielen Dank an euch beide, aber auch ganz vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben zu später Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das weitere Programm, was wir an diesem Wochenende für euch vorbereitet haben. Und wir treffen euch noch in so manchem Workshop oder Panel an, beziehungsweise ihr genießt die Spielrunden. Ja, und damit würde ich mich auch von meiner Seite verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine schöne Rest-Heinz-Conline 2021.
Danke.
Alles klar, danke. Ciao.